The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Hallo, liebe Carla.
Hallo, lieber Chris. Wie geht es dir?
Ja, gut. Ja, gut.
Sehr schön.
Da bist du ja wieder endlich. Wo warst du denn? Ich habe dich vermisst.
Ich weiß nicht. Ich war einfach so mit Studieren beschäftigt und so mit meinem Privatleben. Da dachte ich mir, ich habe nicht immer Zeit. Ich habe so viel gearbeitet. Nee, aber es hat sich einfach oft nicht ergeben. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder da bin.
Ja, ich freue mich auch darüber. Und gut, dass ich kein Privatleben habe, siehst du mal. Deswegen bin ich immer am Start.
Eben.
Und jetzt ist, also wir machen ja heute quasi eine Gastro-Folge. Also wir haben den auch Sternekoch, Koch, TV-Koch, Legende Ralf Zacherl zu Gast. Und wir haben uns ja auch quasi in der Gastro kennengelernt. Von daher schließt sich da auch ein bisschen der Kreis, gell?
Stimmt, ein Full Circle Moment, wie man heute sagen würde.
Also das ist, so sagt man, Full Circle Moment.
Full Circle Moment, so sagt man das heute, Chris.
Ach ja, so sagt man das heute. Okay, gut. Da können wir vielleicht dann nochmal den Ralf gleich fragen, ob er auch diesen Ausdruck kennt. Der ist nämlich ja auch schon, ist sogar ein bisschen älter als ich. Also wir sind da, du bist heute wieder mal die Jüngste.
Ich bin immer die Jüngste.
Aber kannst du ja überhaupt mit dem Thema so TV-Koch, kannst du damit was anfangen? Guckst du Kochen im Fernsehen zum Beispiel?
Eine Zeit lang habe ich das geguckt, würde ich sagen, da hat es mich interessiert, aber nie so jetzt so TV-Köche, sondern mehr so Leute, die privat gekocht haben und dann hat man geguckt, was besser ist. Oder das große Backen, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung.
Ja, das große Backen, ja.
Das finde ich zum Beispiel super cool, aber dann auch nur von Menschen, die nicht bekannt sind. Also irgendwie interessieren mich da bekannte Menschen nicht so.
Perfekt, das ist natürlich super, dass du heute dann da bist. Ja, großartig.
Eben perfekt, dass heute jemand Bekanntes da ist. Doch geil, oder? Leben läuft mal wieder. Nee, aber an sich interessiert mich das immer bei bekannten Leuten nicht so. Weil da weiß ich, dass ich es sowieso nicht nachmachen kann. Da will ich lieber Leute sehen, die mit einfachen Sachen kochen, geile Sachen kochen, die ich auch nachkochen könnte, wenn ich da Bock drauf habe. Aber wenn ich dann immer Leute sehe, die da das größte Know-how haben und dann so eine Gerätschaft mitbringen, denke ich mir so, ja, nee, das ist
ach,
ja irgendwie
das
unrealistisch.
Das, das ist ja fast, das ist ja schon, das sind ja Vorurteile bis ins tiefste Mark, liebe Carla. Das werden wir jetzt aber gleich mal hoffentlich richtigstellen mit dem Ralf.
Das ist so das, was ich bisher gesehen habe. Aber vielleicht habe ich auch die falschen Shows gekocht und geguckt und vielleicht bin ich ja auch einfach, ich bin nicht so das richtige Publikum. Ich koche eigentlich gar nicht gerne. Deswegen ist es mir, glaube ich, einfach nicht so, es tangiert mich nicht so richtig wahrscheinlich.
Okay, naja gut, jetzt vielleicht nach der Sendung ist
eben, sich vielleicht jetzt
ändern.
Schon.
Wird sich ändern. Also, wir lassen ihn jetzt mal rein, den lieben Ralf Zacherl, und dann wird er dich vom Gegenteil hoffentlich überzeugen können, ja? So machen wir das.
Ja.
Wir begrüßen den lieben Ralf Zacherl erneut in unserer Sendung. Lieber Ralf, wir grüßen dich. Schön, dass du da bist.
Hallo Carla, hallo Christopher. Es freut mich sehr, mal wieder bei euch reinschauen zu dürfen.
Kannst du dich noch an unseren Podcast, da war die Carla nicht dabei, aber kannst du dich daran noch erinnern?
Ohne Schmarrn, ich habe es noch versucht irgendwie zu googeln, ob ich es noch finde, aber ich habe den leider nicht mehr gefunden. aber du kannst mir mit Sicherheit helfen, wie lange ist denn das her?
Ich glaube so 1,5 Jahre oder so ist das, glaube ich, her. Also das ist, du machst ja so viel, ich habe das gar nicht erwartet, dass du das noch weißt. Umso mehr freut es mich, dass du trotzdem da bist. Oder vielleicht ist es gerade deshalb, bist du wieder da, weil sowieso gar nicht.
Nobody knows.
Aber ich weiß, was damals mir hängen geblieben ist, ist, wir haben über Haarverlust gesprochen, den ich ja auch mittlerweile, man sieht es von vorne nicht, aber hier hinten ist auch schlimm. Und da hast du auch dann gesagt, ich habe noch nie darüber geredet eigentlich, über diesen Haarverlust oder wie ich dann damit umgegangen bin. Das ist mir noch hängen geblieben damals.
Jetzt, habe ich das dir echt damals alles erzählt?
Ja,
hast du mich aber gut geknackt, gell?
Ja, oh Gott, ich hoffe es nicht unangenehm, nicht, dass du jetzt ausschaltest hier.
Nee,
also
Quatsch, ach nein.
Darüber wollte ich doch nie wieder sprechen, ja. Ja, ich hab mal so geguckt, was du seitdem sozusagen auch gemacht hast. Also bist ja schon recht umtriebig im Kochbereich sozusagen. Ich habe aber vorhin auch in einem Interview gehört, in einem Podcast, und der war ich weiß gar nicht, der war 17 Jahre alt oder so. Und da hast du auch von den goldenen Zeiten gesprochen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, so die goldenen Zeiten. Ich glaube, in Berlin auch so ein bisschen. Mhm. Das war, glaube ich, für dich auch so eine ganz besondere Zeit. Wie ist denn, hat sich das sehr stark verändert, so wenn du jetzt heute so auf dein Leben und die Umgebung guckst, im Gegensatz zu dem, was so Ende der 90er, Anfang 2000er passiert ist?
Naja, klar, ich meine, wir sind 26 Jahre älter geworden. Ich glaube, das war natürlich, als ich 99 nach Berlin gekommen bin, da war es, ja, da war ich selber gerade irgendwie Anfang 30, Ende 20 und da hattest du natürlich natürlich ein ganz anderes Nightlife. Also da hast du, ich war ja 2 Jahre davor in Tunesien auf Djerba.
Und in diesem Robinson-Club, gell?
In dem Robinson-Club, genau. Ja. Und ja, ich habe zwar früher immer gesagt, ich würde nie in eine Stadt ziehen, aber 2 Jahre auf einer arabischen Halbinsel und du kommst nach Deutschland zurück, dann hast du natürlich Bock auf eine Stadt. Und ich wollte da damals eigentlich nach Köln gehen, da hatte ich eigentlich schon sehr relativ viele Freunde und hatte eigentlich auch schon 1-2 Jobangebote, hätte sogar schon eine Wohnung gehabt im, ich glaube, belgischen Viertel, was für Köln wirklich echt cool ist. Und ja, dann kam damals so ein unmoralisches Angebot aus der Hauptstadt von Markus Semmler und ja, dann bin ich halt 99 nach Berlin gegangen und die ersten Jahre habe ich die Stadt natürlich massiv genossen. Also es gab ja damals in Berlin noch irgendwie so eine echt sehr entspannte und sehr angenehme Underground-Szene mit illegalen Bars und Clubs und so. Also das war schon eine... Das war schon eine sehr, sehr bunte und prägende Zeit. Klar haben wir nicht nur gefeiert, sondern auch echt viel gearbeitet. Aber wenn wir mal frei hatten, dann haben wir es richtig genossen. Und das Schöne ist ja, in Berlin ist ja an sich das Gastro-Wochenende Sonntag, Montag. Also du konntest halt wirklich, wenn Samstagabend der Service vorbei war und die Küche sauber, dann konntest du eigentlich auch mal schön bis Sonntagmittag feiern gehen und hattest dann immer noch den Montag zur Erholung. Und ja, das haben wir damals ausgiebig genutzt.
Das war Sonntag, Montag. Also das war so, das war gang und gäbe in der Stadt sozusagen, dass man auch Sonntagabend oder Sonntagnacht unterwegs war.
Ja. Und das ist auch, also es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Restaurants, die halt Sonntag, Montag geschlossen haben. Es ist natürlich toll für die Angestellten, weil du hast 2 zusammenhängende freie Tage. Du hast Sonntag für die Familie und kannst auch am Montag auch mal zum Arzt gehen oder kannst dann am Montag mal irgendwie zum Baggersee rausfahren, wo halt nicht so ein super Gerammel ist.
Hat sich eigentlich das war ja auch so damals so auch so ein bisschen, glaube ich, so der Anbeginn deiner TV-Karriere, oder? So um diese Zeit? Oder war das schon vorher, oder?
Nee, Fernsehen fing bei mir 2002 also später. Ja, also ein bisschen später. Also es war schon noch mal eine Sturm- und Drangzeit. Mhm. Aber als Fernsehen kam, hatte ich natürlich dann noch weniger Zeit und war nicht mehr so oft abends weg. Und ja, aber das war damals alles so, ja, Anfang 2000, das war...
Haben das eigentlich, so gerade mit diesen TV-Köchen und so, ich meine, das gab es ja vorher auch schon, es gab ja, so, was weiß ich, Bioleck oder so, der mal gekocht hat, aber ist das irgendwie zum Beispiel aus England oder so rübergeschwappt, so Jamie Oliver oder sowas?
Ja, also ich glaube, ohne Jamie Oliver wird es viele in Deutschland nicht im TV geben, weil Jamie Oliver hat ja Ende der 90er irgendwie auf BBC irgendwie alle möglichen Quotenrekorde gebrochen. Und selbst die relativ schlechte deutsche Übersetzung auf RTL 2 hat ja wirklich dann eine super Quote gebracht. Und daraufhin hatte damals ProSieben gesagt, wir wollen sowas auch. Dann haben sich um den Sendeplatz 25, 28 Produktionsfirmen beworben. Und jede Produktionsfirma hat halt damals danach Köchin gecastet, weil dieses Genre gab es ja eigentlich in dem Style noch gar nicht. Und ich war damals, ich glaube 30 oder 31, passte so einigermaßen ins Raster, hatte halt schon Glatze, Kinnbart, hatte von der Vita halt mal jüngster Deutscher Ein-Sterne-Koch und ja, man hat mich halt im Netz gefunden, weil ich war damals schon bei der kochenden Leidenschaft bei der Manuela Ferling, das ist eine Köche-Agentur.
Genau, Grüße gehen raus übrigens an die Manuela.
Auf jeden Fall von mir auch. Und und durch Manu war es natürlich dann so, dass ich halt dann Casting-Anfragen bekommen habe und ich habe die am Anfang halt wirklich alle aus tiefster Überzeugung abgelehnt, weil ich auf Fernsehen hatte ich ja mal gar keine Lust.
Ach, also echt? War das so?
Ja, fürchterlich. Nein, ich habe ja Ich bin ja mit einem Sprachfehler groß geworden und ich habe bis heute noch nie einen Anrufbeantworter besprochen, weil ich mag meine Stimme eigentlich nicht hören. Und das ist für mich halt, wie Fernsehen dann angefragt hatte, ich auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und Manuela hat mich dann immer so breitgeschlagen. Ich sagte, ey, du musst irgendwas gegen deine Kamerafobie tun. Und das ist ja nur ein Casting, das sieht ja keiner, aber dann kannst du dich mal ein bisschen an die Situation gewöhnen und mach doch das mal, geh da bitte hin. Und ich so, nein, ich will da nicht hin. Und ach, das ging wochenlang, hat sie mich da bearbeitet, bis ich dann gesagt habe, ja, okay, ich gehe einmal hin. Und das war auch dann gar nicht so schlimm. Ich bin dann sogar noch zu einem zweiten Casting hin und ja, letztendlich, dann ging das so ein paar Wochen, dann waren ausgerechnet die zwei Firmen noch im Pitch. Dann hieß es irgendwann so, ja, du bist nur der letzten zwei, du bist nur irgendwie, ja, und jetzt mit dir drehen wir gerne einen Piloten. Und dann sage ich, nee, halt mal. Habe ich zu Manuela gesagt, ey Manuela, wir haben über ein Casting gesprochen, wir haben aber nie gesagt, wir drehen einen Pilotfilm. Ich will das nicht. Und sie so, mach das, das ist eine einmalige Chance. So tut. Ja, also sie hat mich wieder überredet und dann haben wir damals dann den Pilotfilm gedreht. Dann gingen halt vier Pilotfilme mit vier verschiedenen Köchen in die Marktforschung und dann habe ich da relativ klar gewonnen und ja, dann kam ich ins Fernsehen zu meinem großen Entsetzen, ja.
Aber du hast nicht davor irgendwie, sagen wir mal, so den, ja, so ein bisschen diesen, dass man den möglichen Ruhm spürt oder denkt so, das ist eine breitere Aufmerksamkeit, das hilft mir vielleicht generell auch in meinem Leben weiter oder so. Sowas hatte ich gar nicht. Das waren eher die Argumente der anderen, die, um dich da hinzukriegen?
Das waren alles nur Argumente der anderen. Also ja, ich bin ja an sich ein ganz schüchterner, zurückgezogener Mensch. Und ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Also ich fühle mich am Rande der Tanzfläche total gut, habe einen schönen Abend und kann den anderen beim Tanzen zuschauen. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und dann war Fernsehen natürlich so, dass das war schon eine große Nummer. Ist nach wie vor auch eine große Nummer für mich. Also ja. Steffen Hensler lacht sich heute noch schlapp, dass ich vor jeder Sendung so wahnsinnig nervös und aufgeregt bin.
Echt, bist du ja.
Ja, fürchterlich. Fürchterlich. Ja, gut, ich kann da nichts essen und das ist ich schlafe schon meistens die Nacht davor schlecht, aber naja gut. Aber ja, es
echt, obwohl du ja quasi schon im Fernsehen warst, als Steffen Hensler noch was auch immer gemacht hat, ja. Also so, ja. Du bist ja eigentlich eher die TV-Kochlegende, oder? Also.
Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn du, wir waren jetzt gerade vor ein paar Wochen in Magdeburg, hatten da wieder Sommergrill-Special auf der Seebühne. Ich meine, da sind über 1000 Zuschauer und da hast du schon auch Adrenalin. Das ist ein Unterschied, als wenn wir jetzt früher irgendwie die Küchenchefs oder Kochprofis gedreht haben, wo du im Endeffekt mit deinem Achterteam da irgendwo hinfährst, lernst schon Menschen kennen, klar, die Kamera begleitet dich, aber da hast du jetzt nicht so Adrenalin, als wenn du da vor Grill den Hänsler stehst mit viel Publikum, wo du genau weißt, ey, wenn du das jetzt verkackst, ey, dann ist es halt einfach verkackt.
Naja, aber das würden die Zuschauer dir doch vergeben.
Ja.
Außer du rastest halt vor laufender Kamera aus oder so. Das wird dann. Aber auch das wäre dann auch vielleicht. Kannst du noch ein Buch drüber schreiben dann? Warum ich bei Steffen Hensler ausgerastet bin?
Ein Buch möchte ich mal schreiben.
Ja.
Irgendwann.
So eine Autobiografie?
Ja, schon. Da hätte ich irgendwie schon lustig, weil also Lust drauf, weil ich hatte halt so ein buntes, abwechslungsreiches Leben und habe eigentlich immer irgendwie das gemacht, was ich immer gesagt habe, das werde ich in Zukunft nie machen. Und ich wollte nicht in die Spitzengastronomie, dann bin ich in die Spitzengastronomie. Ich wollte nie ins Fernsehen, dann bin ich ins Fernsehen. Also das ist so, ja, ganz viele Sachen, die ich halt nicht wollte, die ich dann später doch gemacht habe, aber auf der anderen Seite auch nie bereut habe. Also von dem her bin ich mit meinem Leben sehr fein.
Hat sich denn dieses TV-Kochgeschäft, sage ich mal, hat sich das stark verändert aus deiner Sicht über die Zeit? Also könnte man zum Beispiel auch sagen, dass man vielleicht heutzutage, wenn es um so, sagen wir mal, ich bringe jetzt mal die Geschlechterfrage rein, dass man auf sowas zum Beispiel mehr achtet, dass man zum Beispiel sagt, ja, wir bringen auch viele mehr Frauen da rein. Früher waren es vielleicht mehr, also war es eher männerlastig, weißt du, Jamie Oliver, jetzt fällt mir aber gar keine Frau ein dazu. Ist sowas irgendwie, hast du das beobachtet, dass sich das verändert?
Also da gibt es eine gewisse Veränderung, aber ja, letztendlich sind es immer noch viel zu wenig Frauen in der Küche oder auch im Fernsehen. Also das ist so, das ist nach wie vor sehr männerlastig. Also ich war jetzt auch vor kurzem in Dagobertshausen auf der Landpartie und da ist halt dann von, was weiß ich, 25 Spitzenköchen und Köchinnen, ja, da ist halt Saskia Boos von Boos Food dabei und Cornelia Poletto. Aber auf der anderen Seite sind es halt mit Sicherheit 25 Jungs noch, die dabei stehen. Also das ist schon noch sehr, sehr männerlastig. Aber ja, Frauen mehr Gas geben. Also ich glaube, es ist, ich sehe das gar nicht so nach Geschlechtern. Also es geht halt wirklich so um Qualifikation. Wer hat Lust und wer macht das? Und da haben wir ein paar richtig, richtig gute Mädels. Aber das können gerne noch mehr werden. Also da immer her damit. Aber
naja, es ist ja aber, ja, sag ruhig.
Nee, Entschuldigung.
Die Carla darf sagen, jetzt. Jetzt, Carla, du darfst.
Ja. Ich finde es nur, also ich bin ja sehr feministisch angehaucht von meinen Grundideen. Und ich finde es einfach interessant zu beobachten, als von außen jetzt, als Außenstehende, die jetzt auch in der Gastronomie arbeitet, aber nicht in der Küche oder so, dass man doch sieht, dass quasi das Kochen ja eigentlich eine Tätigkeit ist, die Frauen zugeschrieben wird. Das braucht man ja nicht bestreiten. Das ist ja was, und sobald aber dieses Profi reinkommt und das Sternekoch sein und dieses Professionelle und damit richtig Geld machen und vielleicht ein Kochbuch rausbringen oder sonst was, das ist ja dann wiederum sehr für Männer vorbehalten. Also ich hatte vorhin mal nachgeschaut, es sind ja tatsächlich 80% aller Sterneköche sind ja Männer. Also es ist ja wirklich eine offensichtliche, eine sehr klare Verteilung. Und wenn man aber in den privaten Bereich schaut, dann ist es zwar jetzt eine Wandlung, es wird ja immer mehr, dass auch das gleichberechtigt wird, aber an sich sind es ja im privaten Bereich trotzdem eine Tätigkeit, die Frauen zugeschrieben wird. Und das finde ich von außen so interessant zu sehen, wie quasi das im Privaten, wo es unbezahlt ist und wo es unsichtbar ist, diese Care-Arbeit, die nicht unbedingt so gesehen wird, wie sie vielleicht gesehen werden sollte, ist sie eine Sache, die Frauen zugeschrieben wird. Und wenn es darum geht, quasi, dass daraus Geld oder Prestige oder was auch immer entsteht, es kann ja völlig auf verschiedenen, kann soziales Kapital sein oder auch ökonomisches, dass es dann eben darum geht, dass Männer damit dann Profit machen können, auch wenn das ganz sicher nichts ist, was von den Männern so gefordert wird. Das will ich nicht vorwerfen, natürlich. Aber es ist trotzdem so eine Struktur, die ich immer wieder interessant finde, so zu sehen, wie das sich verändert, sobald es ums Private oder ums Professionelle geht.
Gut, also zumindest also bei uns zu Hause koche ich auch. Also das ist jetzt, macht nicht jetzt meine Frau Viola. Aber ja, also ich finde, da hast du absolut recht. Das ist auch oftmals so, ich sage immer so, die Mama muss eigentlich die zwei Kinder die ganze Woche versorgen und alle 14 Tage, wenn am Wochenende dann richtig Zeit ist, dann kommt der Papa, dann wird groß eingekauft und dann wird gegrillt. Aber meistens muss dann die arme Frau hinterher noch den Mann hinterher putzen. Also da hast du schon vollkommen recht.
Ja, ja.
Aber ich finde halt einfach, da müssen die Mädels ihre Männer auch besser erziehen. Ich könnte es meine Frau holen, aber die ist leider nicht da, aber die würde das halt auch bestätigen. Also das ist halt so... Also wir versuchen wirklich das irgendwie zu Hause halt wirklich, also gar nicht so bewusst, dass man sagt, okay, wir teilen das 50-50 aus, aber es ist halt so ein Ding, Küche, Kühlschrank, Gewürzschublade, das sind alles so meine Sachen, genauso wie ich mich halt um die Bäder und die Duschen kümmern, dass die ganzen Abflüsse und sowas immer sauber sind. Viola ist halt mehr die Aufräumerin und Putzerin. Aber wir versuchen zum Beispiel, Wäsche kann ich besser aufhängen als meine Frau, deswegen hänge ich auch immer die Wäsche auf und ab.
Hast du da ein paar Tipps? Hast du ein paar Tipps, wie man gut Wäsche aufhängt?
Also bei den T-Shirts zieh auf jeden Fall immer die Bündchen ordentlich gerade, häng es ordentlich auf, weil wenn du es ordentlich aufhängst, hast du viel weniger Bügelarbeit und die Sachen, die kannst du ordentlich abnehmen.
Bügelst du auch T-Shirts auch danach?
Deine T-Shirts? Ich nicht. Ich bügel Kochschürzen, das mache ich sehr regelmäßig, aber mittlerweile habe ich auch bügelfreie Kochjacken und so, die musst du halt eigentlich, ja, du musst halt das Zeug halt ordentlich aufhängen und das ist ein ständiges Thema bei uns, ist auch, wer hat die Spülmaschine wieder so bescheiden eingeräumt? Also da bin ich halt so der Ordnungsfanatiker, da ist meine Frau ein bisschen laissez-faire. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Waschmaschinenverbot, also ich darf zwar meine Klamotten waschen, aber ihre nicht, weil
weil du schon mal einen ganz groben Fehler, einen fahrlässigen Fehler gemacht hast?
Ach, meine Frau ist da einfach wahnsinnig spießig, möchte ich jetzt mal sagen. Aber das ist klar. Nee, aber Entschuldigung, wir schweifen eigentlich komplett ab, Carla, es tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich meine, es ist ja super, wenn das bei euch funktioniert. Ich glaube, es sind einfach nur die Strukturen, die das dann doch oft nicht hergeben, so dass das eben, es ist ja auch einfach, dass, keine Ahnung, die Strukturen meistens darauf ausgelegt sind, dass es halt für Männer vielleicht ein Ticken leichter ist als für Frauen und das dann vielleicht sich auch in vielen Profibereichen, das ist jetzt nicht unbedingt nur der Koch, sondern das kann auch ein ganz anderer Bereich sein, dass es da eben ein Ticken einfacher ist für Männer als für Frauen, weil Männer einfach keine Kinder bekommen können zum Beispiel, was ja einfach biologisch gegeben ist.
Ja. Das stimmt, aber ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, dass gerade so in deiner Generation, dass da das irgendwie nicht mehr so betoniert ist mit diesen komischen Geschlechterrollen.
Ich glaube, da kämpfen sehr viele Frauen sehr hart für, dass das passiert. Man sieht ja auch, dass die jungen Frauen immer progressiver werden und leider die jungen Männer immer weniger progressiv. Ich glaube, es ist ein Kampf von sehr vielen jungen und auch älteren Frauen, der schon lange geführt wird, dass es tatsächlich endlich einen Aufbruch gibt. Also das kommt, glaube ich, so langsam an, aber es ist, glaube ich, auch, es ist ein langer Weg sicher dahin, dass es tatsächlich aufgebrochen wird.
Ich muss auch dazu sagen, so von der Prägung her, ja, also ich kenne das ja von meiner Großmutter zum Beispiel, das war ja so, die hat lieber, also Carla, halte die Ohren zu, die hat ja zum Beispiel zu mir auch immer gesagt nach dem Essen, wenn ich meinen Teller raustragen wollte, das macht ein Mann nicht, das machen wir, das machst du. Oder in der Küche, meine Tochter hat gestern sich was in der Küche gemacht, da habe ich gesagt, das wäre ein Unding gewesen, dass ich mir selber was hätte machen dürfen, meine Großmutter wäre ausgerastet, das war ihr Ding so, das war ihr Habitat, ja, und da hatten Männer nichts verloren, also, und die hat das aber auch so, die hat sich ja nicht unterdrückt gefühlt, sondern das war ja eher so ihr Ding, das, so daraus ist das ja auch dann alles so ein bisschen entstanden, also es gibt natürlich nicht nur meine Großmutter, gab ja auch andere Frauen, die anders waren, aber das, sowas gab es halt mal. Ja? So eine Rollenverteilung. Ja.
Ein Glück ist diese Zeit vorbei. Nee, früher gab es ja auch noch so in der Wohnung auch das klassische Esszimmer, dass die Küche ja schön abgetrennt ist, dass ja irgendwie so, es wollte keiner der armen Frau beim Arbeiten zugucken, weißt du, also das ist so ein Schmarrn. Also, ein Glück sind die Zeiten vorbei.
Wir haben es jetzt auf dieses Frauenthema gebracht, aber so generell in diesem TV-Kochgeschäft hat sich das quasi eigentlich wie etabliert oder verfestigt, dass es das halt im deutschen Fernsehen gibt. Das wird auch nicht mehr gehen. Oder wie siehst du so eine Veränderung? Also damals war das ja, glaube ich, damals hat man das noch viel mehr so aufgesogen, habe ich das Gefühl, weil man so viele Formate noch nicht kannte, dass man so alles geguckt hat und konsumiert hat. Heute gehört es so ein bisschen dazu, habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine, es ist ja schön, dass es ein bisschen dazugehört. Also ich finde halt, es gibt halt wenig Tätigkeiten, die wir wirklich alle täglich machen. Und da gehört einfach Essen dazu und die Zubereitung von Essen finde ich immer positiv, wenn es irgendwie im TV läuft. Und von dem her, also mich stört das überhaupt nicht. Ich hätte gerne noch so ein bisschen die 2004er, 5er Jahre, wo im Endeffekt auf jedem Sender mittags eigentlich irgendwann eine tägliche Kochshow lief. Und mittlerweile hast du natürlich andere Formate, aber ich sag mal, als ich damals im Fernsehen angefangen habe, fand ich damals Sachen einfach kochen, einfach eine unwahrscheinlich tolle Sendung oder auch schmeckt nicht, gibt's nicht von Tim Melzer, weil du im Endeffekt halt in dieser halben, dreiviertel Stunde dir ein oder zwei Rezepte möglichst unfallfrei von A nach B erklärt wurden und du konntest irgendwie, die Sachen waren easy nachzukochen und du hast die Lebensmittel oder die Produkte eigentlich überall bekommen und konntest es im Endeffekt halt wirklich sehr veranschaulichen, was du machst, warum du das machst und wie es am Schluss halt aussehen sollte oder schmecken sollte. Also von dem her, das war ja für mich auch die Motivation, ins Fernsehen zu gehen, weil ich glaube, bessere Moderatoren gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer. Und ich koche gerne, das kann man auch gerne mit der Kamera begleiten und da fühle ich mich am wohlsten.
Aber siehst du, weil ich hatte mit der Carla, wir haben am Anfang darüber geredet, wegen diesem, warum du auch das nicht so gerne guckst. Manchmal, weil du denkst, ich kann es eh nicht nachkochen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, gell, Ralf? Also eigentlich, du versuchst es ja auch, dass man es nachkochen kann.
Ja, ich meine, zu mir hat mal jemand gesagt, du, Ralf, im Fernsehen musst du nicht sagen, was für ein toller Typ du bist und was du alles kannst. Versuch dem Zuschauer einen möglichst unfallfreien Weg von A nach B zu ermöglichen, weil es ist ja, genau das ist nämlich der Punkt, wenn ich nämlich irgendwie mal 2, 3 Sachen zu Hause ausprobiere und 2, 3 Mal jedes Mal irgendwie das Ding dann mehr oder weniger in die Toilette kippe, weil es einfach widerlich schmeckt oder halt einfach gar nicht schmeckt, dann kommt genau diese Aussage, du, kochen kann ich nicht, ich kann, mir brennt sogar Wasser an. Und ich finde halt, kochen sollte einfach jeder können, weil jeder, ja, ich meine, wir haben nur einen Körper und wenn du halt da 3 Mal am Tag irgendwie irgendwelchen Mist reinsteckst, ohne dir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht zu haben, glaube ich halt, ja, wirst du halt nie die Leistungsfähigkeit erreichen, die du vielleicht erreichen könntest, wenn du dich ein bisschen besser ernähren könntest, würdest. Weil Ernährung ist halt meiner Meinung nach der Schlüssel zu allem.
Hm. Ja, natürlich.
Klar. Außer zu vollem Haarwuchs.
Ha, ha. Nein, aber da suchen wir noch was. Ich versuche ja auch relativ, also wenn ich auf mein fehlendes Deckhaar sozusagen angesprochen werde, und dann, ich sage ja immer, man muss auch zu seinem Verfall stehen, nicht wahr? Also das ist, bei dir ist das ja anders, weil du hattest das ja schon quasi, man kennt dich ja eigentlich nur. Wenn du jetzt so richtig volle Haare hättest, das wäre wahrscheinlich völlig befremdlich für alle, oder?
Ja, gut, das war ja immer so mein Escape-Plan. Also wenn ich mir keine Lust mehr habe, erkannt zu werden, muss ich mir entweder lass die Haare wachsen, lass mir nur welche verpflanzen, dann habe ich meine Ruhe wieder. Aber
Also
so weit bin ich auf jeden Fall noch nicht.
Ich war vor zwei Jahren, war ich so verzweifelt wegen meinen Haaren, dann bin ich in so eine Transplantationsfirma gefahren in Heidelberg und habe mir da mal so ein Angebot machen lassen. Es war sehr gruselig auch. Die hätten das auch machen können. Dann haben die aber gesagt, ich muss mich entscheiden, entweder hinten oder vorne. Beides geht nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde schon hinten anfangen, aber das Problem habe ich dann gedacht, dann habe ich hinten so Haare und dann fallen die mir vorne wieder aus. Und dann habe ich nur noch hinten so, weißt du, so ganz viele Haare, aber hier nichts mehr. Das Risiko war mir so hoch, dass ich es gelassen habe. Aber es war finanzierbar, kann ich nur mal hier rausgeben. Es ist finanzierbar. Man kann auch in Raten zahlen. Ja.
Das machen die mittlerweile mit KI in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Also das macht kein Mensch mehr, das macht ein Roboter, der wird KI gesteuert, weil das Thema hatten wir gerade vor ein paar Wochen auch.
Echt?
Okay. Und mit einigen Kollegen und Kolleginnen. Und da sagte einer, nee, bieten die im Moment an, das Verfahren ist so viel besser geworden und auch nicht mehr so schmerzhaft und ganz, ganz toll. Also
war das hier für dich eine Option? Ich will jetzt nicht über deine fehlenden Haare sprechen, das tut mir wirklich leid. Ich will dir auch nicht zu nahe treten, aber war das hier eine Option?
Nee.
Nee, okay.
Mittlerweile habe ich mich einfach auch so dran gewöhnt und ich könnte mich selber gar nicht mehr mit Haare vorstellen. Und ich finde es halt, ja, du stehst früh auf, putzt dir die Zähne, parallel kann ich mir mit dem Trockenrasierer den Kopf rasieren. Dann Rasierwasser drauf und du siehst halt immer ordentlich aus und hast halt nie einen Bad Hair Day. Ich bin mir, schönes Gesicht braucht Platz. Ich bin mit meiner Glatze zufrieden.
Absolut. Auch das ist, aber Carla, das ist wieder so ein Thema, da kannst du gar nicht mitreden, aber das ist auch, da hast du als Frau den Vorteil, genau, dass es dir wahrscheinlich weniger passiert. Es gibt sicherlich auch Frauen, die darunter leiden, aber ja, in der Tendenz sicher natürlich nicht so stark. Ja. Ralf, du hast gesagt in einem Interview, da hatte ich jemand gefragt, wie sich so ein bisschen die Küche momentan so verändert oder wie sie sich verändert hat. Du hast gesagt, es wäre ein bisschen einfacher und auch ein bisschen direkter. Würdest du das jetzt noch so sagen oder unterschreiben im Sinne von, weißt du, einfacher im Sinne von auch, du hast da auch, dass viele Leute auch ein bisschen auf den Geldbeutel achten, das so ein bisschen als Grund genannt, ja. Aber auch so ein bisschen das vegetarische, vegane, junge Leute vielleicht auch mehr essen auf die Hand oder so. Ist so ein Trend, merkt man so einen Trend oder geht das gerade jetzt wieder woanders hin?
Nee, ich glaube nach wie vor Zeit irgendwie der großen 10-12 Gänge Menüs. Das funktioniert in manchen Betrieben nach wie vor natürlich, aber das ist eine gewisse Avantgarde und ich glaube aber die große Masse, gerade durch gestiegene Personalkosten, also ja, wir haben in der Gastronomie wirklich ein großes Nachwuchsproblem Und ja, es ist einfach von den Betrieben, du musst zum Teil ein bisschen einfacher werden, mhm. aber auf der anderen Seite ist das halt einfach auch wirklich, das ist halt der Trend. Also erfolgreiche Läden im Moment in Berlin, die machen halt Streetfood, die haben einen relativ kleinen Gastraum, die machen viel Takeaway, unkompliziert irgendwie eine 3-4 Komponentenküche. Das ist das, was im Moment, glaube ich, auch gerade jüngere Leute halt viel mehr anspricht, als wenn du jetzt sagst, ey, ich muss mich erstmal aufbrezeln, ich muss mir unbequeme Schuhe als Mädel anziehen, dann ja, ein Glück ist der Weg vom Taxi bis zum Ding nicht so weit. Das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also das, also, ja, die Küche wird nach wie vor meiner Meinung nach internationaler, sie wird direkter und sie wird auch vielfältiger. Aber auf der anderen Seite wird es auch ein bisschen einfacher, die wird schneller. Mittlerweile, also diese Betriebe, wo du im Endeffekt sagst, wo du schon mal irgendwie 10 Besteckteile irgendwie alles eingedeckt auf dem Tisch hast und mit Weißweinglas, Wasserglas, Schaumweinglas, Rotweinglas. Das ist nicht mehr so, da besteht eigentlich so gut wie keine Nachfrage mehr. Mhm. Also das war mehr so in den 90ern, wo alles irgendwie schön picobello und toll und am besten noch irgendwie direkt am Empfang Garderobe abnehmen und das machen und das machen. Nee, mittlerweile ja.
Aber ist das eine positive Entwicklung für dich?
Boah, da habe ich ein ganz ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite vermisse ich es natürlich manchmal, wenn du, ich habe vor kurzem mal auch in so einem Container-Hotel Hotel genächtigt, also weil, wo du halt wirklich schon ankommst bei der Anreise, nimmst du halt im Endeffekt deinen Code, dann kriegst du da irgendwie deine Chipkarte raus, mit dem kannst du dein Zimmer aufschließen. Dann schläfst du da 2-3 Tage und reist wieder ab und hast eigentlich da überhaupt keinen Menschen gesehen. Hm. Da denke ich mir, also, ja gut, also das geht jetzt für eine Geschäftsreise oder für einen Job, aber jetzt so vom Hospitality-Gedanken, wenn ich jetzt Freizeit hätte oder so, da würde ich ja sterben in so einem Container. Also nicht sterben, aber ich würde mich da nicht groß wohlfühlen. Also da mag ich dann lieber schon irgendwo, wo das Hotel, wo vielleicht dann die Holzstufe ein bisschen knarzt und ohne noch so einen alten schweren Schlüssel hast zum Tür aufschließen, finde ich schon auch, ja. Also, ja, aber ich bin halt wirklich auch eine Generation, ich bin 71 geboren, also ich glaube, für jüngere Leute, die legen da zum Teil gar nicht so einen großen Wert drauf. Und mittlerweile finde ich es halt auch echt cool, wenn du sagst, ja, du bist mit ein paar Leuten unterwegs, dann gehst du irgendwie da mal irgendwie ein bisschen Streetfood essen, dann gehst du da noch zum Mexikaner, holst dann noch 2 Tacos auf die Hand. Es ist halt einfach, ja.
Sind das denn, sind das auch Trends, die wie aus dem Ausland kommen, oder ist das eine eigene Entwicklung in Deutschland, deiner Meinung nach?
Ach, ich glaube, mittlerweile kannst du das irgendwie länderspezifisch gar nicht mehr so eingrenzen. Also durch Social Media hast du oftmals, ob das jetzt, ja, ich sag nur Dubai-Schokolade vor 2 Jahren. Ich meine, das war ja auch wirklich dann weltweit, wo du überall das Zeug bekommen hast. Also da jetzt zu sagen, oh, wir haben es erfunden, schwierig. Also würde ich aus meiner Sicht. Mhm. Aber da müsste Carla sich doch viel besser auskennen.
Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, weil ich natürlich überhaupt nicht diesen Vergleichswert habe. Ich hätte zum Beispiel Interesse daran, mal so ein mehrere Gänge-Menü zu essen, aber ich weiß, dass ich es mir einfach nicht leisten kann. Also ich weiß einfach, dass das nicht im Finanziellen ist, beziehungsweise ich habe schon natürlich Geld, ich arbeite ja auch viel. Das heißt, ich könnte mir es wahrscheinlich schon leisten, aber es ist halt die Frage von, will ich mir das leisten oder will ich mir vielleicht andere Sachen leisten? Wo liegen meine Prioritäten? Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich dann irgendwann tatsächlich sage, okay, das wäre jetzt mal so ein nice to have, so, dann will ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube nur, was mich irgendwie abschreckt, sind diese unheimlich kleinen Portionen. Das ist irgendwas, was für mich so befremdlich ist, weil klar, wenn du 12 sehr kleine Portionen hast, dann wirst du auch satt. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber es ist einfach so was ich so überhaupt nicht kenne. Und deswegen überlege ich gerade die ganze Zeit irgendwie, ob das für mich so ist. Weil ich zum Beispiel, wie du das gesagt hast, ich finde zum Beispiel viel interessanter, aus ganz viel Verschiedenes zu essen und mir irgendwie davon was Kleines zu nehmen und diesen Tapas-Gedanken oder so, dieses, man kann sich verschiedene Sachen zusammennehmen, man kann sich das so zusammenstellen oder wie auch immer und irgendwie von so auch so Fusion-Küche oder sowas, das sind ja unheimlich interessante Gedanken, die dahinter stecken. Und ich glaube, weil ich halt in dieser Generation jetzt halt bin, ich meine, ich bin jetzt 21, also ich bin natürlich schon eine ganz andere Generation und deswegen habe ich da auch, finde ich mich da genau in dem wieder, was du gesagt hast. Das ist einfach dieses, wenn man irgendwie so verschiedene Stände hat und das ist dann das eine mexikanische, das andere hat irgendwie Partei oder sowas, dann denke ich mir halt so, ja, nice, dann holt mein Freund sich da was und ich hole mir da was und wir teilen es uns. Und das ist genau das, was ich mir will. Also ich will Sachen teilen, ich will mehrere Sachen probieren, ja.
Ja, bin ich total bei dir. Und deswegen haben ja solche Sachen wie zum Beispiel Markthalle 9 einen totalen Erfolg, weil du kannst da auf der einen Ecke kannst da einen sensationellen Burger geben, Burger dir holen, und dann gibt's da wirklich handgeschabte Käsespätzle, dann hast du aber auch ein bisschen, der Franzose hat ein paar frische Austern, dann hast du aber das, du hast einen supergeilen Inder, du hast das, und das ist ja genau das, was einfach Spaß macht, weißt du, und dann kommt der eine mit der Pappschale, das, dann sitzen da fünf Leute und du kannst halt überall mal ein bisschen ditchen und probieren, liebe ich. Und aber auf der anderen Seite, wegen dem Mehrgangmenü, ich meine, hey, bist du Konzertgeherin, Besucherin?
Nicht so wirklich, manchmal, aber nicht so oft. Aber ich reise zum Beispiel sehr gerne. Ich glaube, da geht mein Geld dann drauf.
Ja, weil ich sage immer, also ich glaube, viele Leute könnten sich das schon ab und zu leisten. Und das ist ja auch nicht eine Geschichte, irgendwie, ich möchte nicht einmal die Woche irgendwie ein Sechsgang-Menü essen gehen, das wäre mir viel zu viel. Aber so alle zwei Monate zu sagen, so, hey, hier, komm, entweder durch einen Anlass oder einfach auch, weil man Bock drauf hat oder weil man Zeit hat, dann irgendwie sich einen schönen Abend zu machen. Und das ist halt immer so eine Geschichte. Ich denke mir manchmal, wenn ich ins Kino gehe, da noch irgendwie ein bisschen Popcorn und Zeug, dann bin ich auch ganz schnell irgendwie bei 40, 50 Euro pro Person. Und ich sage immer, dann kannst du auch im Endeffekt, wenn du sagst, da verzichtest du zwei, dreimal aus, dann hast du auf jeden Fall schon irgendwie ein nettes Viergang-Menü mit einer... Wenn du den Wein weglässt, kannst du auch, dann ist das Budget ja noch ein bisschen günstiger. Wahrscheinlich würde das gehen.
Ja.
Ja, aber es ist ja auch das Erlebnis. Es ist ja das Erlebnis, ja nicht nur diese kleinen Portionen, die so, ich werde nicht satt. Das ist ja, das geht ja ums Erlebnis, kulinarisches Erlebnis.
Ja, ja, ich meine, normalerweise ist es ja so, du sitzt eigentlich in einem schönen Ambiente, du hast einen aufmerksamen Service, eine nette Kommunikation am Tisch. Also ich sage immer, so ein Abendessen ist ja jetzt nicht auf Nahrungsaufnahme reduziert. Also du hast ja das ganze Ensemble noch außenrum. Und schönes Besteck, schöne Gläser. Also so Sachen, wo man einfach wertschätzen kann. Und selbst wenn es irgendwie die gut duftende Gästetoilette ist, die irgendwie toll eingerichtet ist. Ich meine, da gibt's in Berlin irgendwie auch das abgefahrenste Zeug von bis. Und das sollte man natürlich dann auch mit aufnehmen.
Ich habe das aber zum Beispiel bei mir auch schon gemerkt, dass wenn ich mal vorhatte, abends essen zu gehen, das ist dann ja bei mir persönlich ein Event, wenn ich weiß, ich gehe mal essen, also es muss dann jetzt ja kein Gängemenü sein, sondern einfach generell. Ich war zum Beispiel letzte Woche essen und dann habe ich aber davor eine 8-Stunden-Schicht gehabt in der Gastro und dann saß ich in diesem Restaurant und dachte mir so, ich wäre jetzt eigentlich auch sehr gerne zu Hause und hätte nicht so viele Gäste um mich drum herum, weil ich hatte es den ganzen Tag von der anderen Seite. Und dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich auch schon Momente hatte, wo ich dachte, ich wäre jetzt eigentlich am liebsten zu Hause und hätte einfach irgendwie, keine Ahnung, mir eine Tiefkühlpizza gemacht oder sowas. Was natürlich überhaupt nicht so lecker ist. Ich meine, das Essen war unheimlich lecker, aber trotzdem dachte ich mir so, manchmal war es dann bei mir auch schon zu viel. Ging das dir auch schon so, dass du dir mal gedacht hast, du willst essen gehen und dann hast du irgendwie, weil du natürlich diese professionelle Sicht auch darauf hast, dass du mal gedacht hast, oh, jetzt habe ich aber was gesehen oder dich irgendwas gestresst hat, oder ging dir das bisher nicht so?
Also, dass wir abends zum Essen verabredet waren und man hatte dann selber irgendwie, dann waren die zwei Tage davor halt so stressig oder der Tag auch so stressig und du denkst dir, also warum hast du da vor 14 Tagen zugesagt? Also das habe ich gar nicht, also das passiert schon sehr regelmäßig, das, was sich selbst überschätzt hat. Und aber was ich eigentlich wirklich gut kann, ist beim Essen abschalten. Also ich muss nicht irgendwie dann wirklich jede Grammatur und alles dann auseinander fieseln und das mache ich nicht. Also das kann ich wirklich komplett ausschalten. Also ich nehme das zwar unbewusst schon auf, wie was ist, was ganz toll, wenn mir was ganz toll gefällt. Also dann kann es schon sein, dass ich versuche, irgendwie das Gericht irgendwie komplett zu analysieren. Aber das passiert halt, keine Ahnung. Ich meine, das passiert einmal bei 20 Mal essen gehen. Also normalerweise kann ich mich einfach echt komplett auf die Situation einlassen und kann einfach ja das Restaurant, das Ambiente, das Essen und die Getränke und den Service einfach genießen, ohne dass ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie parallel analysieren muss. Mhm. Also ich weiß auch so, früher war das mal so als wir so Mitte, Ende 20 waren, wenn du dann irgendwie mit Kollegen weggegangen bist, dann wurde alles irgendwie bis ins kleinste Detail analysiert. Und ich sagte, ey Leute, können wir jetzt einfach mal irgendwie da sitzen und den Wein genießen und das Essen genießen? Ich habe keinen Bock, dass ihr jedes Mal irgendwie jeden Gang seziert, weil dafür ist mir das Geld dann zu schade. Da können wir im Endeffekt auch irgendwie, dann nehmen wir das Geld und machen halt irgendeine Schulung bei irgendjemand, aber nicht, wenn wir privat abends essen gehen. Also das, da kann ich abschalten. Also ich kenne das auch oftmals bei Fernsehschaffenden, die bei jeder Dokumentation irgendwie auf den Kameraschnitt gucken und das. Also die hören gar nicht, weil für was es eigentlich geht, sondern achten auf die Schnitte, Kameraeinstellungen, wo ein Holperer drin ist oder sonst was. Wo ich immer sage, Leute, es ist schade, wenn solche Leute halt in den Situationen überhaupt nicht abschalten können.
Ja, klar.
Und ich finde halt, Abschalten ist gerade heutzutage ab und zu wichtig, dass du halt ab und zu mal wirklich irgendwie loslässt und eine innere Mitte findest.
Aber hast du, wenn du jetzt essen gehst, hast du da irgendeine favorisierte Küche? Also, dass du sagst, es gibt irgendeine Küche, die dir besonders gut schmeckt oder die du auch besonders gerne kochst oder wo du irgendwie gar nicht...
Es ist komplett jahreszeitenabhängig. Also zum Beispiel jetzt im Hochsommer, wo es so warm ist, gehe ich jetzt, wir haben zwar hier um die Ecke einen relativ guten Inder, aber in den Sommermonaten ist indisches Essen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Im Winter ist es wieder was anderes, aber das so wechselt auch irgendwie so meine Lieblingsküche. Also im Moment, klar, ist so mediterran natürlich ganz cool, asiatisch ist ganz cool. Aber ich freue mich auch jedes Jahr irgendwie, wenn es November wird, wenn die erste Gans aus dem Ofen kommt. Also das ist so jedes Mal ein Highlight und genauso wartest du dann aber im März, April wartest du halt, wenn es den ersten Spargel gibt, weil das ist dann immer so, wenn es den Spargel gibt, dann werden die Tage auch länger, der Sommer, der Frühling steht vor der Tür, da hast du so Bock drauf und obwohl ich schon so alt bin, ich freue mich da jedes Mal auf den ersten Spargel. Und genauso wie ich dann im Winter mich auf den Gänsebraten freue, auf Rotkohl freue und sonst was, also das changiert bei mir immer komplett.
Aber das ist auch so Tradition, oder? Oder auch so ein bisschen so, wie man so groß geworden ist, oder? So Dinge, die man so wie so Rezeptoren im Hirn, die dann so anspringen, wenn man wieder das bekommt, was man früher bekommen hat, gell?
Ja, das ist so, da schüttet der Körper bei mir wirklich irgendwie Glückshormone aus, weil das ist halt so eine Kindheitserinnerung. Gänsebraten gab es halt immer auch an St. Martin. Und wir hatten ja früher eine Gaststätte und das ist so, das hast du mit 5 Jahren schon irgendwie halt für dich entdeckt, wusstest, dass es toll, wenn es so riecht. Aber ich liebe auch diesen Geruch, wenn jemand Erdbeermarmelade kocht. Also das ist auch so, das erinnert mich halt immer an Omi. Und da gab es ja dann früher immer diese Gelee-Proben und Oma hat dann immer schon geschaut, dass ich eine Gelee-Probe habe mit ganz vielen Stückchen. Und dann durftest du immer die Gelee-Proben schon essen und ach, das ist wirklich großartig. Und gerade so Erdbeermarmelade kochen, da riecht ja wirklich die ganze Bude danach. Und ach ja, das ist schon, ja, da hatte ich schon echt eine sehr glückliche Kindheit.
Mhm. Ja, ich glaube halt, also weil ihr das auch vorhin gesagt habt, so, oder du auch, Carla, mit diesem, wenn man schon Gastro hatte, jetzt muss man ja im Hintergrund sagen, Ralf, das hatte ich dir auch, also da kannst du dich natürlich nicht mehr dran erinnern, wir arbeiten, also Carla und ich haben uns auch in der Gastro kennengelernt, ich arbeite an der Theke, ja, als Barkeeper, sie im Service, so, und irgendwann haben, oder relativ schnell, das war sogar, Carla, das war relativ am Anfang, hast du auch gesagt, ich habe dich direkt eingespannt hier für die Show, weil wir uns halt ganz gut verstanden haben und so, dass es irgendwie gepasst hat, aber bei mir ist das zum Beispiel auch öfter so, dass ich, das merke ich dann, gerade wenn ich so wirklich, ich am Stück ganz viele Schichten habe, wir haben ja auch oft viele Gruppen, dass ich dann, wenn ich irgendwie zu Hause bin und ich stehe auf dem Balkon und ich höre drüben irgendwie die Leute grillen, dass ich merke, ich kann es gerade nicht hören mehr. Ja? Also ich muss dann rein, weil ich dauernd diese Akustik-Dings habe während der Arbeit, dass ich die ganze Zeit diese Gruppen höre, ja, dieses ganze Zeit dieses Gelaber, was ja in Ordnung ist. Das ist ja eigentlich was Tolles, wenn die Leute sich freuen und essen und labern, aber wenn man halt arbeitet, hat man ja manchmal so einen anderen Blick darauf, ja, leider.
Ganz klar.
Ja, das ist halt so. Und deswegen ist ja so diese, ich finde, diese Faszination trotzdem, oder, also ich glaube, für Gastronomie muss man, glaube ich, geboren sein, oder? Das ist nicht etwas, würdest du das so auch so bestätigen, dass man so, es gibt Leute, denen liegt das und es gibt Leute, denen liegt das gar nicht?
Ja, ich sag mal, du musst halt so ein bisschen Bock auf Menschen haben.
Ja.
Also das hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube halt so ein halbes Jahr jetzt irgendwo in der Gastro, egal ob es Küche oder vor allen Dingen halt im Service shoppen, ist für junge Menschen mit Sicherheit keine verschwendete Lebenszeit. Weil ich glaube, du lernst halt mehr oder weniger auf andere Menschen zuzugehen und vor allen Dingen, du musst halt gerade im Service, du musst halt anderen Menschen halt zuhören. Und merkst aber halt auch in dem Moment, wenn ich dann ein bisschen freundlich bin, wenn ich gut zuhöre, dann irgendwie noch einen passenden Spruch ändert, dass ich viel mehr Trinkgeld bekomme. Also man kann unwahrscheinlich schnell auch so ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Du kannst halt solche Hemmungen abbauen und ich glaube gerade bei jungen Menschen, das macht das Leben in Zukunft für sie auf jeden Fall einfacher, wenn sie das mal so ein halbes Jahr gemacht haben. Und also bei mir war es ja an sich auch so. Ich habe zwar, als ich noch in Deutschland war im Grauen Haus, wir haben zwar toll gekocht, hatten tolle Bewertungen, aber ich hatte halt immer Panik, wenn es hieß, wir waren ja zu zweit Küchenchef, wenn der Rolf da war und es war irgendwie ein fremder Achtertisch oben im Restaurant, die dann gesagt haben, sie möchten den Küchenchef sprechen. Also das war für mich Horror. Da habe ich mich nur lieber in der Personaltoilette eingeschlossen oder im Damenklo, dass sie mich nicht finden. Und dann habe ich halt gewartet, bis die Gäste bezahlt haben, dass sie rein weg waren, weil ich habe mich einfach nicht getraut, da an den Tisch hinzugehen. Und ich glaube halt, mir hat dann Robinson geholfen, weil da hast du halt dann so viel Gästekontakt gehabt, permanent, dass du irgendwann mal diese Hemmungen halt abbauen konntest. Und ich glaube halt, während der Uni oder so halt irgendwo ein bisschen mitzukellnern oder zu shoppen oder an der Bar, das ist einfach so, du kriegst einfach so ein besseres Selbstwertgefühl und hast halt auch nicht so Hemmungen, auf fremde Menschen auch zuzugehen. Und du lernst halt, wie gesagt, dabei auch noch so dem anderen halt auch zuzuhören, weil sonst weißt du ja nicht, was er haben will. Also das ist meiner Meinung nach ein ganz guter Deal.
Ja, man sagt ja so ein bisschen, dass Leute so aus der Gastro eigentlich recht so theoretisch gefragt sind, weil sie auch so ein bisschen stressresistenter sind und
Ja, du musst halt, ich meine, du musst arbeiten fürs Geld. Dann musst du manchmal zu Zeiten arbeiten, wo die meisten Leute halt nicht mehr arbeiten. Also das ist natürlich, du lernst was fürs Leben, also meiner Meinung nach.
Ja, das denke ich auch manchmal. Also das denke ich auch manchmal, wenn ich da so rumrödel und von links nach rechts renne und so, denke ich so, das ist schon anders als so ein Bürojob, ja. Also wenn du einfach.
Ja, du bist halt einfach, du bist auch geistig mobiler, also du bist einfach flexibler. Und ich finde es total schade. Wir in Berlin irgendwie, wir hatten eigentlich früher immer irgendwie ein, zwei studentische Aushilfen, die halt ab und zu am Wochenende oder so halt abends gejobbt haben. Haben wir seit 2 Jahren keine mehr.
Echt? Und ich denke mir immer so, warum?
Ich weiß es nicht, weil wir hatten schon Aushänge an verschiedenen Unis oder sowas, da kam früher dann immer irgendwas, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob die alle Content Creator sind, aber ich weiß es wirklich nicht. Also die sind weg. Also ich weiß, klar, man kann das Geld mit Sicherheit, also wenn's kann man vielleicht ein bisschen bequemer auch verdienen, ohne dass man sich nicht so buckeln muss. Aber auf der anderen Seite, es ist es bringt dich in deinem zukünftigen Leben weiter. Also da würde ich halt irgendwie auf die 50 Cent Stundenlohn, die ich vielleicht woanders halt mehr bekomme, echt verzichten und würde lieber das eine machen, was mir halt später auch wirklich was bringt.
Ja, aber es ist krass, weil irgendwie habe ich die Wahrnehmung hier gar nicht. Also ich habe das Gefühl, es sind eher so, dass die Läden teilweise Leute ablehnen müssen. Also hier, ich kenne 2 Läden in Darmstadt, die wirklich auf jeden Fall, die haben nur Studenten und da bewerben sich so viele, dass die müssen die Leute ablehnen. Die müssen sagen, die können sich es richtig aussuchen. Ich glaube auch, wo Chris und ich arbeiten, da bewerben sich schon auch viele Studenten, da werden aber auch wirklich einige abgelehnt. Also ich habe irgendwie das Gefühl bisher gar nicht. Also und auch gefühlt jeder in meinem Umfeld arbeitet als Minijob mindestens mal irgendwo oder studentische Aushilfe. irgendwo in der Gastro. Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich, weil das Trinkgeld halt, das Trinkgeld ist halt natürlich ein Faktor. Ich meine, das ist, du verdienst dein normales Minijobgehalt und hast halt das Trinkgeld, was quasi steuerfrei dazukommt. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenargument. Und deswegen glaube ich auch jetzt, also für deinen Job, Ralf, muss man ganz sicher irgendwie geboren sein, da muss man ganz sicher hohe Qualifikationen haben. Aber ich für meinen Job, ich halte viel von meinem Service. Ich bin ganz sicher nicht schlecht im Service.
Witzigerweise haben wir sogar nachher zusammen Schicht jetzt noch heute Nachmittag.
Ja, genau, wir arbeiten heute noch zusammen. Nee, aber so vom Prinzip, ich glaube, dafür muss man nicht geboren sein, sondern man wird da so reingeboren, wie du auch gesagt hast. Es entwickelt sich. Ich weiß noch, in meinen ersten Schichten, ich habe immer geweint. Sobald irgendwas Negatives zurückkam, ich habe immer geweint. Ich war Ende 17. Ich bin da gerade so reingekommen, habe halt gedacht, ja, okay, jetzt will ich irgendwie Geld verdienen. Und dann war ich da so traurig immer, wenn sobald mal irgendwas Negatives zurückkam oder so. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Da fange ich gar nicht mehr an zu weinen, weil ich einfach denke, gib mir halt mein Trinkgeld. So. Das ist halt eine Entwicklung.
Genau, und ich finde aber, und das geht da aber relativ schnell. Und ich meine, und man merkt ja dann auch selber, hey, wenn der Gast, das ist ja das Schöne bei in der Gastronomie, du hast ja so einen ganz kurzen Feedbackweg. Du weißt es immer eigentlich direkt am Abend oder nach einer halben Stunde, ob es gut oder schlecht war. Und ich meine, man kriegt ja auch wirklich, wenn man dann so ein bisschen freundlicher ist, dadurch kriegst du mehr Selbstvertrauen, dadurch wirst du noch freundlicher. Du kannst, weißt du so, es ist so, und man hat auch die Motivation, das immer besser zu machen, weil man kriegt halt dann mehr Trinkgeld. Und ich finde halt so, das ist eine wunderschöne Eigendynamik und man wächst einfach damit. Und das ist, wenn man das dann 1, 2 Jahre oder 3 Jahre gemacht hat, ist es halt einfach so, da bist du halt dann schon so gestanden da drin.
Und da ist halt völlig.
Und die schmeißt auch dann nicht irgendwie so ein kleiner Gegenwind gleich um oder du kommst ins Struggeln, also gar nicht. Also du stehst dann halt wirklich fester im Leben. Und das finde ich einfach, also das ist jetzt nicht nur bei uns im Laden, also das ist ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen genau das Gleiche. Es ist irgendwie, es wurde wirklich signifikant massiv weniger seit Corona.
Weil wir jetzt das Trinkgeld angesprochen haben, könntest du, lieber Ralf, mal ein Plädoyer für Trinkgeld aussprechen? Also, weil wir haben ja manchmal ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man sagt, so ja, so ein bisschen das Trinkgeldgebeverhalten der Gäste geht ein bisschen zurück. Oder die sagen dann, ja gut, verdienen doch schon genug in der Gastro oder ich zahle doch schon für mein Essen oder so. Warum ist es wichtig, ein angemessenes Trinkgeld zu geben?
Ich finde immer, wenn Gastronomie ist ja wirklich, ist ja wirklich so, wenn man freundlich begrüßt wird, wenn man auch merkt, irgendwie das Essen ist toll, man hat einen freundlichen Service, vielleicht auch einen sehr aufmerksamen Service, dann sollte man einfach auch diese 10% Tipp geben, weil wie gesagt, wir werden ja selber am Wochenende, am Samstagabend und es ist halt in der Gastronomie, es gibt halt keinen Feiertagszuschlag an sich, es gibt keinen Wochenendzuschlag. Da haben wir ja alles der katholischen Kirche zu verdanken, weil Gastronomie war ja mehr oder weniger, wurde kein Handwerk, weil und deswegen hat sich das ja nirgendwo auf der Welt irgendwie durchgesetzt, weil
wurde wie nicht als Handwerk anerkannt sozusagen.
Wurde nie als Handwerk anerkannt. Und ich finde, wir geben sogar unserem Paketboten Trinkgeld, weil wenn der dann schon jedes Treppenhaus so hochläuft, und ich bin ja immer froh, wenn sie wenigstens klingeln und dann sich auf den Weg machen, ich finde, dann darf man einfach ein bisschen Trinkgeld auch geben. Also ich finde, das gehört zum guten Ton. Ich komme halt aus der Gastronomie, ich wurde auch so erzogen. Also wir geben immer, also wenn es nicht schlecht war, geben wir immer Trinkgeld. Immer.
Und wenn es schlecht war?
Dann sehr, sehr wenig Trinkgeld.
Okay. Aber nie gar keins sozusagen.
Aber gar keins, also dann muss es schon wirklich unterirdisch schlecht gewesen sein. Aber dann haben wir auch reklamiert und wir haben wahrscheinlich eher relativ wenig bezahlt. Aber ich finde einfach, das ist eine schöne Belohnung für die Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Wir wissen alle, dass die Gastronomie jetzt lange nicht so viel bezahlt wird, also dass in der Gastronomie einfach nicht die Gehälter bezahlt werden, die zum Beispiel in der Industrie bezahlt werden. oder in der Immobilienbranche. Und ich finde, also da darf man einfach auch Trinkgeld geben, genauso wie man beim Friseur Trinkgeld geben sollte oder bei der Friseurin. Ja. Ja. Ich finde, das gehört einfach dazu, weil das sind die Leute, die uns eigentlich das Leben schöner machen und die eigentlich viel zu wenig Geld dafür, viel zu wenig Geld verdienen. Und da sollte dann einfach der Gast oder der Kunde einfach das auch so ein bisschen im Hinterkopf haben und einfach ein bisschen was auch dem Service geben. Ich meine, im Ausland ist es ja irgendwie so, da hast du überall die 20% oder 25% oder 15% Service Charge, die einfach unten einfach immer mit abgerechnet wird.
Und, aber auch nicht überall, oder? Also es gibt ja manchmal, ich weiß nicht, wie das ist, aber wir haben manchmal Gäste aus anderen Ländern, da sagt immer mein Kollege, die geben sowieso.
Das sind die geben nichts.
Ja. Das sind die Spanier, und die geben sowieso nichts. Das, weil das da halt wie nicht so etabliert ist dann in dem Land oder so, würde ich dann mal schätzen.
Ja.
Wer weiß.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ist natürlich auch ein bisschen Schublade vielleicht. Also es gibt sicherlich auch dann Leute. Ich glaube ja immer, dass dieses Trinkgeld geben.
Aber ey, ich war jetzt vor kurzem erst noch in Mallorca und da war es so, ich meine, da hast du mit Karte oder sowas bezahlt und dann wurdest du immer gefragt, willst du 15% oder 20% Tipp geben? Also das war da schon ganz automatisch dabei. Ich meine, klar, man konnte es natürlich auch komplett ablehnen, aber ja, ich finde immer, wenn man wahnsinnig zufrieden war, dann darf man auch gerne 10% Tipp einfach da lassen.
Ja, ich glaube, ich habe immer das Gefühl oder sage dann auch ganz gerne zu meinem Kollegen, naja, ich glaube immer, dass es gibt auch Leute, die, also es hat was mit Trinkgeld geben, hat auch ein bisschen was mit Erziehung zu tun oder so, wie man es gewohnt ist. So, man geht wo rein. Also ich glaube, es gibt Leute, die meinen das gar nicht böse, aber die sind so groß geworden und die geben dann halt gar keins oder die geben nur ganz wenig. Das wissen die aber auch schon vorher. Da kannst du so scheiße freundlich sein, wie du willst. Das ändert überhaupt nichts, ja, quasi. Also das glaube ich manchmal. Das sind nicht nur, es gibt auch Leute, die sicherlich nach Verhalten bewerten oder nach Essensqualität und so. Aber manche, glaube ich, kannst du gar nicht ändern, egal was du machst. Ja.
Nee, und es gibt auch manche, was ich so wahrnehme, die wirken unheimlich unzufrieden. Man denkt sich, wie kann ich die knacken? Wie soll ich die noch zufriedener machen? Und dann geben die plötzlich so ein Bomben-Trinkgeld. Ja. Und ich denke mir, hä? Ja. Ihr habt doch die ganze Zeit geschaut, als irgendwie 10 Tage Regenwetter und wart überhaupt nicht zufrieden. Und die dann total zufrieden wirken, die runden dann gerade so auf oder so. Ich denke so, hä? Manchmal schätzt man das völlig falsch ein. Aber was ich immer schön finde, ist, wenn, also ich kann mir von Worten nichts kaufen. So, deswegen bin ich natürlich auch froh, wenn ein Kompliment kommt für den Service und dazu natürlich dementsprechend auch noch das entsprechende Geld. Wenn dann die 10% noch dazukommen, freue ich mich natürlich. Aber was ich immer wieder merke, gerade ich arbeite viel sonntags und dann ist auch zum Frühstück kommen viele, viele auch ältere Menschen mit der ganzen Familie oder so und dann bezahlt ja meistens dann irgendwie der Großvater oder die Großmutter irgendwie alles zusammen. Und dann kommt meistens auf Karte oder Bar kommt gar nichts. Und dann kommt immer noch mal die Hand, wo sie mir dann die Hand geben und das Geld dann so unauffällig in die Hand drücken und sagen, hier, kauf dir was Schönes, das hast du so toll gemacht. Und das finde ich immer das Allerschönste, wenn dann nochmal so eine richtig persönliche Interaktion kommt, wo man so richtig merkt, man kann das Leben von anderen tatsächlich durch seinen Service und durch sein Dasein oder auch durch das Essen richtig positiv beeinflussen. Ich finde, das merkt man. Das habe ich am Anfang völlig unterschätzt. Ich dachte tatsächlich am Anfang, gut, du bist da, du stehst da, du bringst ihnen das Essen, du bringst ihnen die Getränke, das ist deine Rolle. So, du bist dieser reine Dienstleister. Aber das ist man ja tatsächlich nicht. Also ich habe schon von so vielen Problemen und Tragödien aus privaten Leben erfahren, während ich Service gemacht habe, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Und dann war ich plötzlich nicht nur die Servicekraft, sondern halt auch irgendwie eine halbe Seelsorgerin. Oder dann wurde nach einem Tipp gefragt oder irgendwie solche Sachen, wo man merkt, man kann tatsächlich einen Einfluss machen. Und das finde ich dann auch das Schöne. Wie gesagt, ich freue mich auch sehr über Trinkgeld. Das ist der Grund, warum ich diesen Job ganz sicher immer noch mache und auch mehrmals in der Woche mache. Aber so vom Prinzip an sich ist es schon was sehr Bereicherndes, auf jeden Fall. Also ja.
Ja, du kannst einfach mit dem Lächeln ab und zu wirklich einschlafen, weil du einfach so schöne Situationen erlebt hast. Und das ist einfach toll, und da ist es wirklich total egal, ob die Person 15 Jahre ist oder 85 Jahre. Ich meine, wenn du so leuchtende Augen schaust und die sich einfach dann wirklich so ganz ehrlich bedanken für die tolle Zeit oder für das und das und das noch, das ist immer, ja, also ich finde das... Das war mir die ersten Jahre eigentlich auch gar nicht so bewusst. Also das, als ich mit der Ausbildung angefangen hatte, ich meine, da waren wir ja wirklich auch selten direkt am Gast. Aber jetzt so die letzten 20, 25 Jahre hat es eine ganz andere Qualität für mich auch angenommen. Und früher, ja, in den ersten Jahren war es halt wichtig, dass der Küchenchef oder die Küchenchefin gesagt hat, ey, hast du gut gemacht. Mhm. Oder dein Postenchef. Aber ja, mittlerweile ist es halt, ja, bist du halt direkt am Kunden oder am Gast dran. Und das ist natürlich viel befriedigender. Und das ist so, also ich sehe das bei uns im Betrieb, wir bilden ja auch aus. Und das ist halt so, wenn eine junge Auszubildende oder ein Auszubildender halt da ist, dann, wenn der sich so ein bisschen freigeschwommen hat, dann macht der so mal Tagesdesserts, dann schreiben wir auch gerne mal dann den Vornamen dazu, hier Tobis Tagesdessert, und dann kommen die Stammgäste natürlich oftmals in die Küche, bedanken sich dann bei Tobi, was für ein toller Nachtisch, und du siehst halt einfach, wie diese Menschen dann wachsen. Und dann weißt du halt genau, mit dem brauchst du jetzt irgendwie die nächsten 3 Monate kein irgendwie Motivationsgespräch führen, weil die marschieren jetzt eh. Die haben so ein bisschen Lunte geleckt. Wenn die dann selber dann beim Mittagstisch holen, die Gäste sich das Essen bei uns auch selber ab. Da hast du auch immer den kurzen Kontakt zu dem Gast. Und wenn du da irgendwie einen guten Job machst, also das, dann kriegst du auch dieses Feedback auch jeden Tag dann, aber da kommen halt dann 15, 20 Leute vorbei und bedanken sich und wie toll und wie nett und wie nice und schöne Schärfe und ach, diese Kette. Ja, das ist einfach so, es ist schön und funktioniert meiner Meinung nach auch wirklich super.
Also ein schönes Plädoyer für die Gastronomie und so. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn du so erzählst und so weiter. Du redest ja auch viel so mit deinem, aus dem Herzen heraus. Und das ist ja vielleicht auch das, was man wo man diesen Antrieb vielleicht verstehen kann, auch warum man das ja auch gerne macht, warum das ja, weißt du, also so, auch wenn das Trinkgeld mies ist, aber man macht es trotzdem gerne, ja.
Ja, es fühlt sich ja nicht wie Arbeit an, also finde ich halt, ich meine, das ist so, ich habe das früher geliebt und ich liebe es auch heute noch, wenn du irgendwie an Fuß anfängst und hast halt irgendwie so kistenweise Gemüse da und irgendwie noch Fische im Eis liegen und dann fängst du halt an und dann hast du im Endeffekt halt 6, 7, 8 Stunden später hast du halt wirklich irgendwie einen total schicken Teller mit irgendwie halt Gemüse, wo du halt sagst so, ey, da geht die Sonne auf, der Fisch ist geil gewürzt, der ist schön saftig, die Qualität stimmt und du hattest halt frühst hast du noch irgendwie, ja, die Karotten vom Grün befreit und geschält und ja, es ist einfach so, du siehst einfach, diesen schnellen Fortschritt von Anfang bis Ende und hast natürlich dann abends noch immer die Chance, dass irgendwie ein Gast vorbeikommt und sagt so, ey, Zachal, ey, Hammer, vielen Dank, ey, das war das Beste, aber weißt du, das ist halt so, dafür stehst du frühs auf und ich sag's schon, diese Herstellung und Zubereitung, also diese Vorbereitung für das Essen, das macht mir schon wahnsinnig Spaß, weil du einfach siehst, was du mit der Kraft deiner Hände oder ja, mit technischen Geräten halt imstande bist zuzubereiten und dann hast dann abends immer noch die Chance, dass andere Menschen vorbeikommen und sagen so, ey, das war spektakulär toll oder irgendwie, ja, du bist halt dafür da, noch andere Menschen glücklich zu machen und das ist, finde ich, ist ein unwahrscheinlich schöner Beruf.
Stand das jemals für dich im Raum, früher, als du jünger warst, was ganz anderes zu machen, wie so ein Bürojob oder so? Hast du jemals diesen Gedanken gehabt?
Nee, Büro nicht. Also wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, hätte ich etwas Kaufmännisches lernen sollen. Aber das stand bei mir eigentlich nie zur Debatte. Also ich hatte mir, als Kind hätte ich mir Bäcker und Schreiner noch vorstellen können. Mhm. Und ich hatte auch mich mal beim Bundesgrenzschutz hatte ich mich auch mal kurzzeitig beworben.
Bundesgrenzschutz. Ah, das wäre interessant, wenn von dir angehalten zu werden, das wäre auch interessant.
Ja, brutal, ja. Nein, und dann war das aber so, dadurch, dass ich nur mittlere Reife hatte, da habe ich mir die Besoldungsstufen angeguckt und da dachte mir so, das ist ja voll doof. Eigentlich muss ich mindestens Abi haben, dass ich halt irgendwie in eine andere Stufe reinkomme. Also dann dachte ich mir so, nee, Ralf, das machst du auf keinen Fall. Nee, und dann bin ich nicht zum Bundesgrenzschutz. Aber mich hat die Ausbildung damals angemacht, weil das war halt viel Sport. Das waren alles so Fächer, die ich halt irgendwie, auf die ich Bock hatte. Und dachte also, ja, ist ja eigentlich auch ein sehr sicherer Job. Ja, aber ja, es war mal so, eine Phase in meinem Leben.
Ja, vielleicht auch kein gewöhnlicher Job oder einer, wo man auch in Bewegung ist. Also wenn du sagst, so Bäcker oder so, das ist ja auch irgendwas Handwerkliches oder Schreiner oder.
Ja, ich wollte schon was mit meinen Händen machen. Also das, das fand ich, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das ist ja Gasthaus Engel in Sachsenhausen hat früher, als ich klein war, meine Oma betrieben, mit meinem Opa zusammen. Mein Opa hat aber noch irgendwie Vollzeit bei der Ernst Sachs GmbH halt gearbeitet. Es war halt mehr so ein Nebenerwerb, so eine Nebenerwerbsgastronomie, aber sonntags oder am Wochenende musste natürlich die ganze Family da mitarbeiten. Weil das war so ein klassischer Laden, wo es halt Sonntagmittag, wo, ja, da gab's halt drei verschiedene Braten, die wurden Sonntag früh frisch geschoben. Wir haben Samstag die Kartoffeln gekocht, geschält, durchgepresst. Sonntagmorgen hast du dann die Kartoffelknödel abgedreht, die Rindfleischknödel, die hast du für die Nudelsuppe, die hast du meistens schon Samstag vorbereitet und weißt du, dann musst du Sonntag früh Buffet aufgefüllt haben werden und das hast du halt schon so, ja, mit 6, 7 hast du halt da, warst du in diesem Arbeitsprozess halt integriert und ja, du wolltest ja nicht irgendwie oben in der Wohnung dann alleine rumhocken, wenn alle unten in der Kneipe halt sind. Also warst du halt auch in der Kneipe und hast halt dich beschäftigt. Und damit sie dich nicht wegschicken können, musstest du dir halt auch immer irgendwie sagen, kann ich dir helfen? Weißt du, weil sonst hätten sie dich ja weggeschickt. Und so bist du halt groß geworden. Und ich meine, klar, wenn du dann so 12, 13 bist, kannst du natürlich dann mehr übernehmen. Und ja.
Es fühlt sich auch so lebendig an, oder? So eine Gastronomie. Ich finde immer, dass es auch so, es hat so was Pulsierendes oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mal früher nach Hause gehe und meine Kollegen sind noch da, dann denke ich immer so, irgendwas habe ich jetzt verpasst oder ich verpasse irgendwas. Irgendwie so, wenn irgendwie so gerade der Laden noch so knallt, weißt du?
So. Ja, sag mal so, ich fand es als Kind immer großartig. Meine Eltern fanden es natürlich, ja, alles andere als großartig. Und ja, ich glaube, so ein Familienbetrieb, also du musst halt wirklich aufpassen, dass du die Familie nicht verbrennst. Und es ist schon, man kann sein Geld wesentlich bequemer verdienen. Also man muss es wirklich lieben, dass wirklich so sein Leben lang und Vollzeit und also mit eigenem Betrieb ist ja immer selbst und ständig. Du hast ja irgendwie kaum Möglichkeiten, weil selbst wenn du halt dann wirklich sagst, du hast, ich weiß noch, mein Vater hatte früher einen Ruhetag in der Woche. Das war dann der Tag, an dem er irgendwie in die Metro oder zu Seelgroß gefahren ist, wo er dann mal die Abzugshaube geputzt hat. Also der hat eigentlich immer 7 Tage die Woche gearbeitet. Und das möchte ich nicht mehr machen. Also da bin ich froh, dass ich jetzt da nicht in der eigenen Kneipe stehe. Ja.
Ja. Muss ich jetzt nochmal ganz zum Schluss fragen, wir hatten es ja von Food-Trends und von Sachen, die sich so verändert haben, so ein bisschen und ich weiß noch, Carla, wir hatten letztens irgendwann mal, also per privaten Gespräch über Tofu, das weiß ich auch noch, jetzt ist ja vegetarisch und vegan ist ja auch jetzt nicht mehr, glaube ich, aus den ganzen Speisekarten rauszuhalten, also es gehört ja irgendwie so ein bisschen dazu. Ich habe auch gestern meiner Tochter, als sie was gekocht hat, ich hatte irgendwie so einen Anfall, glaube ich, hätte das gar nicht machen dürfen, aber dann habe ich so gesagt, willst du nicht mal doch, also die ist vegan, lebt vegan, ja. So, wollte das ausprobieren, macht das jetzt auch konsequent und so und ich habe irgendwie, weil ich immer eine Stunde länger manchmal im Supermarkt brauche, weil ich mir immer die Inhaltsstoffe alle durchlese, habe ich gesagt, mach doch vielleicht doch wieder vegetarisch. Das wäre so ein bisschen einfacher und auch ein bisschen billiger für mich. Aber wollte sie nicht. Und ich habe ein ganz schlechtes Erlebnis gehabt an Weihnachten. Da habe ich nämlich versucht, so einen Nussbraten zu machen als Ersatz für einen normalen Braten. Ist total in die Hose gegangen. Denkst du denn, und die Carla sagte, hatte es vorhin ja auch mit dem Nachkochen, denkst du, dass die vegane Küche noch mal wesentlich anspruchsvoller ist als die vegetarische Küche, sodass man eigentlich zu Hause mehr Probleme hat, sich wirklich richtig gut vegan zu ernähren im Gegensatz zu vegetarisch oder traditionell? Also das frage ich auch wegen mir, damit ich weiß, was ich in Zukunft kochen soll.
Ja, also, ja, sag mal so, ich nee, finde ich an sich finde ich es nicht. Weil ich kann dir ein veganes Chili sin Carne machen, da schmeckst du eigentlich kaum einen Unterschied. Also du musst halt schauen, dass du jetzt mit deinen Aromaten ein bisschen, also du musst halt wirklich ähnlich wie beim Fleisch, also der Tofu, der muss halt richtig schön angeröstet werden, da muss Knoblauch richtig dazu, da muss Tomatenmark dazu, da brauchst du halt Pfeffer. Also du brauchst schon richtig Power, aber wenn du das danach dann gut abschmeckst, also das funktioniert wirklich, wirklich super. Und ich finde halt, du kannst halt dann gerade so mit so, es gibt ja verschiedene Sojasoßen, ob es Pilzsojasoße oder sonst irgendwas gibt, wo du halt so viel Umami auch schon irgendwie dann mit der Art Fertigsoße mitbringst, dass du eigentlich auch nie, also vegan essen bedeutet für mich überhaupt nicht Verzicht auf Genuss. Das Einzige, was mich halt bei veganen Fertigprodukten halt oftmals wirklich stört, ist halt genau diese Zutatenliste. Wo man sagt so, wenn ihr euren Burger mit rote Beete färbt, ja, warum steht dann E228 drauf, was rote Lebensmittelfarbe ist? Weißt du, da fühle ich mich als Verbraucher halt echt verarscht, wo ich sage so, hey, ihr habt da ein bisschen Soja und Erbsenprotein und der Rest ist dann eigentlich nur noch irgendwo, wo du sagst so, ey, das ist eigentlich alles, was du in deinem Essen nicht drin haben willst. Von gehärteten Fetten, von Aromastoffen, von Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren, also irgendwie so echt das Buch des Grauens. Und ich finde halt, du kannst wirklich mit ein paar Kniffen kriegst du in dein veganes Essen genauso eine Power rein. Du musst halt genauso, ja, du musst halt auf deine Garzeiten genauso achten, du musst auf die Würzung, da musst du natürlich auch Fokus drauf legen, aber das ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt eine vegane Kürbissuppe koche oder eine mit Speckzwiebel, abschmecken muss ich sie auch. Mit Speck ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil mir halt, das bringt halt einen ziemlich perfekten Geschmack mit, aber dann mach halt deine vegane Soße halt einen kleinen Schuss Sojasauce oder irgendwas in diese Richtung und ja, der Rest ist dann auch eigentlich nur Schärfe, Zucker, Salz.
So. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer manchmal auch, wenn man was imitieren möchte, also wenn man sagt, ich imitiere jetzt Fleisch, in dem Moment wird es, egal ob es jetzt industriell, wenn ich das kaufe, muss ich auch gucken, was da alles drin ist, oder auch wenn ich es zu Hause wie diesen Nussbraten zum Beispiel so, und ich kann es halt einfach nicht, müsste wahrscheinlich 10 Nussbraten machen, bis ich den 11. dann gut kann.
Ja, Nussbraten hört sich auch ziemlich kompliziert an. Das würde ich, glaube ich, nicht raussuchen, wenn ich ehrlich bin.
Nussbraten sah halt am Ende aus wie so ein verbrannter Gewürzkuchen meiner Großmutter. Die hat immer so Gewürzkuchen gemacht. Und so sah der halt aus. Und dann hast du halt so eine vegane Bratensoße da drüber gemacht. Und dann haben wir das gegessen da an Weihnachten. Ich dachte so, boah, das ist wirklich schrecklich. Also von allem, es sieht schrecklich aus, schmeckt auch nicht besonders gut. Und es fällt auch vor allem direkt auseinander, weil ich es halt nicht richtig konnte.
Ja, ich finde, das ist, also an veganen Nussbraten habe ich mich noch nicht rangetraut.
Ja, vielleicht und, eine Idee. Also,
nach unserem Gespräch jetzt muss ich sagen, ich glaube, ich werde mich da auch nie rantrauen. Das hört sich schon, das hört sich einfach nicht lecker an. Also ohne Scheiß, da mach ich irgendwie so kleinere Bratlinge, die kannst du halt dann, finde ich, halt dann einfacher von der Textur halt irgendwie halt so hinbringen, dass sie halt in der Mitte so ein bisschen weich fluffy sind, außen vielleicht so eine schöne Rostaromatik. Und ja, ein Braten ist natürlich, ja, hätte ich, ja, ja.
Ich ziehe das jetzt durch, ich schreibe auch ein Buch irgendwann, veganer Nussbraten für alle oder irgendwie so nenne ich das und dann, so verschiedene Variationen, die Variation des Nussbratens, so einfach, sowas mache ich, das kommt bestimmt, ich krieg das noch durch. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist trotzdem also weißt du, es gab ja noch vor ein paar Jahren, und ich glaube, deswegen hatten wir auch über Tofu gesprochen, Carla, gibt es ja immer noch viele Leute, die sagen so, na, Tofu und so, das geht nicht an mich ran. Oder dann jetzt mit vegetarisch können sie mit umgehen. Vegan ist immer noch, kommt auf die Stadt, glaube ich, auch drauf an, wo du dich aufhältst in Deutschland. Aber das ist doch eigentlich immer mehr integriert in die Gesellschaft, oder? Oder wie würdest du das einschätzen? Also würdest du sagen, dass geht der Trend oder die Richtung mehr weiter? Wird das weiter ausgebaut oder meinst du, es geht auch irgendwann wieder in dieses Traditionelle mehr rein?
Ich glaube, das wird uns nicht mehr verlassen. Das wird eher noch mehr. Und das ist ja auch, ja, ich meine, wir können uns halt einfach nicht so ernähren, wie wir uns die letzten 200 Jahre ernährt haben. Also wenn wir weiterhin so viel Tier essen, das wird dieser Planet einfach nicht stemmen können. Und von dem her, nee, ich finde das einfach, also ohne Schmarrn, ich bin da sehr positiv gestimmt darüber. Wie gesagt, mich stört es halt manchmal, dass die Industrie halt die Fertigprodukte oftmals so schlecht halt zusammenbaut, ohne Rücksicht auf Verluste. Also wo ich immer sag so, ja, das ist dann immer so eine Wareneinsatzoptimierung. Es würde genug natürliche Produkte geben, die sind halt dann ein bisschen teurer, aber die wollen halt, ja, es geht halt leider nur nach Profit bei diesen Firmen auch. Also das sind auch keine Weltverbesserer, die das machen, damit wir uns gesünder ernähren, sondern die wollen halt einfach Geld verdienen. Also das.
Ja, klar.
Also das muss man sich vor Augen halten, aber ich finde einfach, gerade wie es jetzt vor ein paar Wochen so heiß war, einfach Seidentofu, eiskalt, ein paar Tropfen Sojasauce drüber, dann hast du diese cremigen kleinen Würfel mit einer leichten Salzigkeit. Das konntest du super bei 40, 38 Grad halt irgendwie, das war halt erfrischend, du hast ein bisschen was im Magen gehabt, weil was Schweres wollte ja keiner essen und das ist halt so ein ganz, kommt aus Japan, das nehmen die als Snack auch oder auch mit in die Schule mit. Also das ist halt einfach so ein Dings. Danach isst du noch zwei Stücke Wassermelone und dann kommst du eigentlich locker über den Tag ein paar Oliven noch dazu für die Salzigkeit oder Sojasauce hat er eher Salz. Aber ja, also da ist vegan wirklich toll. Also ich glaube nicht, dass das nochmal anders wird. Aber ich glaube halt, Berlin ist da. Da ist Berlin halt auch Berlin. Also
ja, ja.
In dem Haus, in dem ich wohne, sind zwei vegane Restaurants und eine Trinkkneipe bei mir unten drin. Also das ist hier auch in Kreuzberg gang und gäbe.
Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das je nachdem, wo du hingehst. Also jetzt hier in Darmstadt, muss man sagen, hat sich es auch schon durchgesetzt und so. Aber ja, so früher, glaube ich, wenn man vor 30, 40 Jahren wäre es schwierig gewesen, wenn man gesagt hätte, ich möchte gerne veganes Essen im Restaurant, glaube ich, das wäre schon schwierig geworden, glaube ich. Vegetarisch wäre wahrscheinlich gegangen, aber vegan schwierig, glaube ich.
Ja, also vor 35 Jahren kannten wir in Sachsenhausen das Wort vegan noch gar nicht.
Ja.
Also das, ein Vegetarier hattest du, also ich möchte mal sagen, im Jahr vielleicht zwei. Aber das war wirklich, also das war sehr, sehr außergewöhnlich, möchte ich
jetzt sagen. Ja, ja.
Und dann gab es ja dann immer die Salzkartoffel mit komischem Gemüse und Spiegelei. Das war so das vegetarische Essen.
Das vegetarische. Ja. Bist du eigentlich Vegetarierin, Carla, oder ich weiß gar nicht?
Nee. Nee,
du bist Allesfresser.
Ich esse alles.
Okay.
Ich versuch da meinen Fokus anders zu legen und immer Neues auszuprobieren. Ich bin sehr großer Fan von veganer Leberwurst zum Beispiel. Ich esse immer nur vegane Leberwurst und keine normale Leberwurst mehr. Und ich esse einfach sehr viel Tofu und bestelle mir auch viele Gerichte mittlerweile mit Tofu. Ich will mich nicht so festlegen, weil ich denke, dann habe ich vielleicht plötzlich total Lust auf irgendwas mit Fleisch, sondern ich gucke einfach, wenn ich es ersetzen kann, dann ersetze ich es. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei mir weiterentwickelt und dass ich vielleicht irgendwann auch Vegetarierin werde, ja.
Hm. Ja, lieber Ralf. Wir kommen zum Ende. Es war, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, das war, da hattest du gesprochen über ein Bananenblutwurstpesto, was du gemacht hast.
Nee, Risotto.
Ach, das war ein Risotto, kein Pesto. Ich dachte schon, weil dann hatte ich, und das ist das lecker, das wollte ich eigentlich nur noch mal zum Schluss fragen, ist das lecker?
Also das war so auch Anfang 2000 war das einer meiner Klassiker. Das war irgendwie auf der Haut gebratenen Zander auf einem Blutwurst-Risotto mit so einem Bananen-Chili-Ingwer-Chutney.
Weil es klingt eigentlich ganz interessant, muss man sagen. Ja, also.
Ja, du hast ja so dieses erdige Süße der Blutwurst, dann hast du noch diesen Parmesan im Risotto drin gehabt und dann aber wirklich so ein Bananen-Chutney mit viel Ingwer-Chili. Zitronensaft und dann hast du natürlich so diese fruchtige Schärfe von der Banane mit dieser erdigen, cremigen Blutwurst mit dem Umami vom Parmesan, dazu halt einen schönen auf der Haut gebratenen Fisch oder ja Zander haben wir damals früher oftmals verwendet. Das wäre mir jetzt für das Wetter zu schwer. Also im Moment hätte ich da keinen großen Bock drauf, aber ich sage immer so von Oktober bis März kann ich mir das Essen immer sehr gut vorstellen, ja.
Ja, es klingt interessant, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Es klingt total interessant. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Deswegen dachte ich so, okay, das ist ja eine interessante Mischung. Ja. Blutwurst und Banane, okay.
Ja, aber das geht super gut. Also das ist ja genauso wie auf dem Brot Leberwurst, Käse mit Erdbeermarmelade oder sowas. Das ist auch eine extrem sexy Kombination. Hört sich zwar echt schräg an, aber okay, funktioniert super.
Alles klar, das gehen wir mal so raus. Ja, lieber Ralf.
Da kann man auch vegane Leberwurst dazu nehmen.
Die ist nämlich, die schmeckt nämlich wirklich extrem gut, aber nur die mit Schnittlauch. Die ist Wahnsinn. Die schmeckt so gut.
Danke für den Tipp, Carla.
Ja, sehr gerne. Also die ist wirklich, also ich sage jetzt natürlich nicht die Marke, aber man sieht,
gibt ja nicht Marke so viel, gibt ja nicht so viel verschiedene. Es gibt immer die Eigenmarken des Supermarkts und es gibt noch ein ganz berühmt, eine ganz
berühmte. Eine Mühle, ja.
Ja, eine Mühle, genau. Irgendwas mit einer
Komisch,
Mühle.
Komisch, ja, die ist es. Genau, nee, die ist ziemlich super. Die kann ich jedem empfehlen.
Okay, ich probiere es aus, versprochen.
Mach das mal.
Ja, toll, dann kriege ich ja vielleicht doch noch Rügenwälder hier als Sponsor für die Sendung. Mal sehen. Wenn ich die Carla noch ein paar Mal. Wenn du Carla in der nächsten Sendung auch immer noch von dieser Wurst sprichst, dann.
Mache ich.
Machen wir das vielleicht. Dann musst du aber auch mal live so eine Wurst, sowas essen dann, ja, in der Sendung. Ja, löffeln. Ja, löffeln. Rauslöffeln. Okay. Also, lieber Ralf, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, dass du es heute nochmal mit mir und dann eben auch uns ausgehalten hast, als wiederkehrender Gast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Freude gemacht, auch wenn wir so ein bisschen geplänkelt sind jetzt. Also wir haben ja jetzt nicht so knallhart über das Fakten. Wir haben eher so ein bisschen Geplänkelgespräch gehabt. Ich hoffe, es hat dir trotzdem etwas Freude bereitet.
Es hat mir total viel Freude bereitet. Und ich finde es, bei dem Wetter war es der perfekte Podcast.
Genau, ein Easy-Listening-Podcast. Und ja. Wir laden dich natürlich ein, wenn du in der Nähe bist von Darmstadt, musst du natürlich, und vor allem, wenn wir beide dann arbeiten, natürlich zu uns kommen. Und die vegane Leberwurst des Hauses probieren, ja. Das musst du uns versprechen.
Versprecht.
Und bis dahin, wir verlinken natürlich deine Website, da kann man ja auch immer alle neuen Neuigkeiten von dir finden, in den sozialen Medien, was du machst, wo du bist. Und auch, wir warten gespannt auf deine Autobiografie. Ja.
Gib mir noch ein paar Jahre.
In einigen Jahren erhältlich, ja. Okay, genau. Also, dann bleib noch dran, ganz offiziell, lieber Ralf, mach's gut und hoffentlich, und wer weiß, bis zum nächsten Mal.
Inshallah. Vielen Dank euch zwei. Ciao.
Ciao.
Ciao.